HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
It has happened to me. It has.
Mir ist das auch passiert. Ich habe Harvey nur einmal getroffen. Da war ich alt. Harvey interessiert sich aber nur für junge Frauen. Aber dieses Verhalten ist sehr, sehr üblich.
Also es gibt eine Mehrheit in dem Land, die sich daran nicht stört. Das heißt, es ist offensichtlich etwas Strukturelles.
Präsident Trump wird von mehreren Frauen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Und weil er sehr reich und sehr mächtig ist, konnte er davonkommen. Und dennoch ist er Präsident geworden.
Wir haben nachgewiesen, dass es ihm leicht gemacht wurde. Er hat Frauen in der Regel in Hotelzimmer gelockt unter dem Vorzeichen eines Arbeitstreffens. Und wenn er dann mit ihnen alleine war, hat er sie bedrängt.
Immer wieder erzählten mir die Frauen, wie sie sich vor Vergeltung fürchteten. Sie sprachen von einer großen juristischen Maschinerie, die sie zur Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung verpflichtete.
Ich glaube, in Frankreich haben wir das gleiche Problem. Nicht unbedingt nur in der Filmbranche, sondern etwa auch wir Journalistinnen haben solche Probleme. Deshalb wollte ich darüber reden mit einem Hashtag. Come on, brothers.
Appreciate the sisters. Den Fall Harvey Weinstein hat bekannterweise der Sohn von Woody Allen ans Licht gebracht, Ronan Farrow. Er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Zwischen den beiden steht der Vorwurf von Allens Adoptivtochter Woody Allen, habe sie als Kind sexuell missbraucht. Dieser junge Reporter hat also die Geschichte von Harvey Weinsteins Übergriffen gegen alle Widerstände und Klageandrohungen im Magazin The New Yorker untergebracht. Weinsteins müde Verteidigungslinie, er sei in einer anderen Zeit aufgewachsen. Aber jetzt schreiben wir das Jahr 2017 und nun endlich scheint Hollywood aufzuwachen. Lange galt sexuelle Erpressung in Hollywood ja als reguläre Annehmlichkeit, die einen Top-Job in der Filmindustrie so mit sich brachte. Das könnte nun vorbei sein, das zeigen die weltweiten Reaktionen. Eine davon ist der Hashtag Verpfeift dein Schwein in Frankreich. Weinstein ist inzwischen aus seiner Produktionsfirma entlassen und aus der amerikanischen Filmakademie ausgeschlossen worden. Eine strafrechtliche Verfolgung steht noch aus. Besonders bitter ist die Weinstein-Affäre für Hollywoods Avantgarde. Denn im Gegensatz zu Trump ist er ein Lieblingskind des liberalen Establishments und langjähriger Großspender der Demokraten. Und wir? Zucken wir mit den Schultern nach einem weiteren Fall übergriffiger, machtvoller Männer und gehen zur Tagesordnung über? Oder setzen wir uns auseinander mit der Frage, warum sich Männer in Spitzenpositionen immer wieder alles leisten können? Verpfeif dein Schwein. Männer, Macht und Sex. So haben wir die Sendung heute überschrieben und wir beginnen mit den Fakten zum Fall Weinstein.
Die Vorwürfe.
Die sind unappetitlich. Dem 65-Jährigen wird jahrelanger sexueller Missbrauch von Frauen vorgeworfen. Angestellten, Zufallsopfern, Kolleginnen. Die Übergriffe erfolgten oft nach dem gleichen Schema. Hier beschrieben von Paula Wachowiak.
When I walked in, he closed the door.
Als ich reinkam, schloss er die Tür. Er hatte nur ein kleines Handtuch um die Hüfte. Ich überreichte ihm eine Mappe und er ließ das Handtuch fallen. Als ich aus der Tür raus war, zitterte ich und war ziemlich sauer. Wachowiak war Praktikantin bei dem Film The Burning, Produzent und Drehbuchautor Harvey Weinstein. Der Vorfall liegt über 35 Jahre zurück. Das Muster blieb. Weinstein, der Erfolgsmann, der Hollywood-Gigant, der Oscar-Statuen sammelte wie andere Briefmarken, verabredete sich zu Arbeitstreffen und bedrängte die Frauen dann. Gwyneth Paltrow berichtete davon, Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Angelina Jolie, insgesamt mehr als 2 Dutzend Frauen. Er hätte gern eine Massage. Möge die Frau vielleicht ihre Brüste zeigen. Was halte sie davon, ihm beim Duschen zuzusehen? So seine Vorschläge. In anderen Fällen zwang er seine Opfer zu Oralsex. Eine Reporterin berichtete, wie er sie in einem Flur eines Restaurants bedrängte und sich vor ihr befriedigte. 5 Frauen werfen ihm Vergewaltigung vor. Weinstein bestreitet, jemals nicht einvernehmlichen Sex gehabt zu haben.
Die Reaktionen?
We're following the latest allegations of sexual harassment and more against the media mogul Harvey Weinstein.
We're back now with the latest on the scandal that continues to send shockwaves throughout Hollywood.
Hollywood bebt. Game over, schreibt das Branchenblatt Variety auf seinem aktuellen Titelblatt. Darauf eine düstere Porträtaufnahme von Weinstein in Schwarz-Weiß. kamen die ersten Reaktionen nach den Recherchen der New York Times und des New Yorker noch zögerlich und hauptsächlich von anderen Frauen, gehört es inzwischen zum guten Ton, sich zur Causa Weinstein zu äußern. Geschockt, angewidert, inakzeptabel, so der Tenor. Weinsteins Weggefährten kippten wie eine lange Reihe sorgsam aufgestellter Dominofiguren. Meryl Streep, George Clooney, Judi Dench, Kate Winslet, Mark Ruffalo, sie alle sind auf Distanz zu dem einstigen Überproduzenten gegangen. Nur Woody Allen, ausgerechnet, verteidigte Weinstein und warnte vor einer Hexenjagd auf Männer. Er, dem selbst seit Jahren vorgeworfen wird, seine Stieftochter missbraucht zu haben, ruderte tags darauf zurück.
Die Folgen?
Sie sind für Harvey Weinstein privat und beruflich gravierend. Seine Frau trennte sich von ihm, sein Studio setzte ihn vor die Tür. Die Oscar-Akademie feuerte ihn. Das hat es zuvor in der Geschichte der Academy erst einmal gegeben. Als der 54-köpfige Vorstand zusammenkam, wollte man mit dem Rausschmiss eine Botschaft senden. Die Ära von vorsätzlicher Ignoranz und schmählicher Mitschuld bei sexuell rücksichtslosem Verhalten und Belästigungen am Arbeitsplatz ist in unserer Branche vorbei, heißt es. Auch die US-Vereinigung der Filmproduzenten will ihn wegen der erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe aus ihrem Verband ausschließen. Der Name Weinstein könnte in Hollywood bald Geschichte sein. Seine Produktionsfirma ist ins Trudeln gekommen und befindet sich in Verkaufsverhandlungen mit einem Investmentfonds.
Und nun?
Filmproduzent Jeffrey Katzenberg sagte, es gäbe in Hollywood nicht nur Weinstein, sondern ein ganzes Wolfsrudel. Er sei nicht der einzige Akteur in der ganzen Affäre. Die Filmindustrie hat ihre ganz eigene Gewissensprüfung begonnen und eine gesellschaftliche Debatte wieder mal angefacht. Schauspielerin Alyssa Milano rief per Twitter dazu auf, wer schon einmal sexuell belästigt oder missbraucht wurde, solle sich mit dem Hashtag MeToo, also ich auch, melden. Zehntausende kamen ihrer Aufforderung nach, nicht nur in den USA. Von Kathleen Kennedy, der Präsidentin von Lucasfilm, wiege der Star-Wars-Filme, kam der Vorschlag, eine Kommission zu bilden. Sie soll aus Psychologen, Anwälten und Soziologen bestehen und die Filmbranche auf Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz untersuchen. Denn eins ist klar, das Problem in Hollywood heißt nicht Harvey Weinstein, das Problem heißt nicht nur Harvey Weinstein.
Nicole Markwald über den Fall Harvey Weinstein. Was wir mit ihm erleben, ist nicht nur der Fall eines Mannes, der seine Machtposition ausgenutzt hat und der lange in seinem Glauben bestätigt wurde, dass man sich mit Geld alles kaufen kann. Auch das Stillschweigen von vielen, die längst erkannt hatten, dass Weinsteins Verhalten eigentlich nicht tragbar ist. Wir erleben auch, dass so ein System zusammenbrechen kann und dass der Schaden, der dann offen liegt, mit Geld gar nicht mehr zu begleichen ist. Weinstein ist jetzt nicht mehr der mächtige Filmmogul, sondern der Ausgestoßene, mit dem nicht einmal mehr seine Frau zusammen sein möchte, dem Ehrungen aberkannt werden sollen, der aus seiner Firma rausgeschmissen wurde und aus der Oscar Academy. Hanna Winnig ist Leiterin des Demokratieprogramms der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Schönen guten Abend, Frau Winnig.
Ja, guten Abend.
Hollywood, die Traumfabrik, die sich immer so liberal gibt, nach dem Motto, eine bessere Welt ist möglich. Und jetzt dieser Skandal, ausgelöst von dem Mann, der auch die Demokratische Partei finanziell kräftig unterstützt hat. Wie steht Hollywood da jetzt da?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Film wird die Filmindustrie auf jeden Fall zwingen, sich jetzt ernsthafter mit Sexismus und Diskriminierung generell auseinanderzusetzen. Wie Sie schon am Anfang sagten, hat es ein paar ganz konkrete Auswirkungen. Die Oscar-Akademie hat Weinstein jetzt immerhin ausgeschlossen. Das ist das erste Mal, dass es jetzt wirklich neue Maßstäbe für die Mitgliedschaft gesetzt hat. Das ist wichtig. Aber viel wichtiger ist natürlich, dass es eine Debatte angestoßen hat. Und das ist auch nur der jüngste Skandal. Wir hatten im Juni den Prozess gegen den Schauspieler Bill Cosby. Das wurde vielleicht auch in Deutschland berichtet. Der galt natürlich vorher als Hollywood-Vorbild für Familienväter. Aber genauso gab es auch in den letzten Jahren sehr viele Kritik gegen Hollywood wegen Rassismus. Vielleicht erinnern Sie sich an den Hashtag #OscarSoWhite, der in den letzten paar Jahren darauf hinweisen sollte, dass nur weiße Schauspieler und Schauspielerinnen für den Oscarpreis nominiert wurden. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr, sehr breite Debatte. Es ist auch wichtig, dass dieser Skandal jetzt ans Tageslicht gebracht wurde. Aber ich glaube, Hollywood wird nicht unversehrt davonkommen.
Offenbar war es ja ein offenes Geheimnis, dass Weinstein sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Warum ist er so lange damit durchgekommen?
Naja, also Hollywood hat ein sehr romantisches und ein sehr linkes Image, aber im Grunde ist es eine Industrie und da geht es vorerst um Profit. Ich glaube, das muss uns allen klar sein. Aber trotzdem wäre es falsch, diesen Fall nur auf Hollywood zu begrenzen. Ich glaube, es geht hier um eine viel breitere gesellschaftliche Toleranz des Sexismus und insbesondere natürlich eine Toleranz dafür, dass sehr mächtige Männer ihre Macht ausnutzen, um Frauen und junge Frauen zu bedrängen. Man kann leider bei dieser Debatte nicht darüber reden, ohne auch unseren Präsidenten zu erwähnen. 46% der amerikanischen Wähler und Wählerinnen, das sind beinahe 63 Millionen Menschen, wollten Trump als unseren Präsidenten, obwohl sie genau wussten, dass er damit prallte, Frauen sexuell belästigt zu haben. Das ist auch Teil von diesem breiten gesellschaftlichen Problem. Man kann dabei auch erwähnen, dass es in vielen anderen Bereichen auch schon Thema wurde. Vielleicht erinnert sich auch an den Sexismus-Skandal bei Uber, der auch dazu führte, dass der CEO Travis Kalanick die Firma verlassen musste. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir wirklich in jedem Bereich, ob es jetzt in der Medienindustrie mit Roger Ailes und Bill O'Reilly, in Hollywood mit Bill Cosby und Weinstein, in der Politik, es ist wirklich in jedem Bereich ein Thema geworden.
Und offenbar braucht es viele Fälle, bis sich da dann wirklich was verändert. Schauen wir nochmal darauf, dass ja Weinstein ein Big Spender war, ein großer Geldgeber. Er hatte viel Geld oder noch hat er es. Er ist auch mit den Clintons befreundet, war bei Obama mehrfach Gast im Weißen Haus. Obamas Tochter Melia hat ein Praktikum bei der Weinstein Company gemacht. Was bedeutet dieser Skandal jetzt möglicherweise für das politische System in den USA?
Naja, also die Republikaner versuchen natürlich, diesen Skandal zu instrumentalisieren. Sie wollen zeigen, dass die Demokratische Partei und der Präsident, dass da eigentlich nicht viel trennt. Ich finde das ein bisschen weit hergeholt. Ich würde sagen, die Frauenfeindlichkeit ist ein allgegenwärtiges gesellschaftliches Problem. Das sollte es uns auch nicht weiter wundern, wenn auch im Umfeld der Demokratischen Partei Männer wie Weinstein sind. Trotzdem, ich finde es einfach wirklich wichtig zu betonen, die Demokratische Partei hat sich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren für Frauenrechte eingesetzt und unter der republikanischen Mehrheit sehen wir da einen ganz klaren Rückzug. Da kann ich Ihnen auch vielleicht ein ganz konkretes Beispiel geben.
Gerne.
In den amerikanischen Colleges wird jede fünfte Frau von sexueller Gewalt betroffen. Unter Obama gab es da eine massive Kampagne, um diese Gewalt zu bekämpfen und vor allem die Rechte der Opfer zu stärken. Und es gab neue Richtlinien, die es den Opfern leichter machen sollten, eine Belästigung zu melden und zum Beispiel die Täter von der Universität auszuschließen. Diese Richtlinien wurden jetzt vor ein paar Wochen von der neuen Bildungsministerin Betsy DeVos abgeschafft. Das heißt, Die Republikaner sind da ein bisschen scheinheilig, wenn sie die Demokraten jetzt so kritisieren. Trotzdem, also man muss sagen, die Demokraten haben sich jetzt natürlich versucht, sehr schnell von Harvey Weinstein zu distanzieren. Viele haben auch schon ihre Spenden zurückgegeben oder haben gesagt, sie würden sie an gemeinnützige Organisationen weitergeben, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Reaktion.
Könnte man vielleicht für eine Neuauflage des Programms an den Colleges verwenden. Spielt das Trump jetzt in die Hände, dass Hollywood den schwarzen Peter hat? Oder kommen seine sexistischen Äußerungen nochmal mit hoch und es gibt insgesamt für all diese, ich nenne es mal notgeilen Widerlinge, keinen Kredit mehr?
Ein guter Ausdruck. Also ich würde sagen, wer im Glashaus sitzt, der kann schlecht mit Steinen werfen. Ne? Trump hat bis jetzt nur gesagt, dass er Weinstein schon sehr lange kennt, hat auch gesagt, dass ihn die Vorwürfe, wie er sagt, gar nicht überraschen. Aber viel mehr kann er dazu auch einfach nicht sagen in seiner Position. Wichtiger ist, dass das Trumps Wahl natürlich die feministische Bewegung in den USA wieder neu belebt hat. Und das hat wirklich auch jetzt noch große Auswirkungen. Ich glaube, vielen und auch vielen Frauen war es vorher einfach nicht klar, wie sehr der Sexismus unsere Gesellschaft immer noch prägt. Und jedes Mal, wenn so ein Skandal ins Tageslicht gebracht wird, dann verstehen mehr und mehr Leute, warum es noch immer ein wichtiges Thema ist. Vielleicht zwei ganz konkrete Beispiele, wie sich das jetzt in den letzten Tagen gezeigt hat. Den Twitter-Hashtag MeToo haben bis jetzt wahrscheinlich schon sehr viele von Ihren Hörern auch gesehen. Das war eine massive Mobilisierung von Frauen, die jetzt von ihren eigenen Erfahrungen von Sexismus und sexueller Belästigung erzählt haben. Das hat sich auch international verbreitet und man merkt schon wirklich, dass das in den USA ein ganz neues Wahrnehmen bewirkt.
Zu diesen Auseinandersetzungen im Netz kommen wir auch gleich noch. Also wenn Sie jetzt sagen, das hatte so einen Wiederbelebungseffekt auch für den Feminismus, kann das also eine Chance sein für Hollywood, für die Frauen und für die Gleichberechtigung?
Absolut, das kann es sein. Und ich glaube, da ist es vielleicht auch wichtig, dass, weil es eben Hollywood ist, kennen viele Leute die Opfer. Wenn Gwyneth Paltrow oder Ashley Judd diese Vorwürfe machen, dann stößt das auf wesentlich mehr Mitgefühl. Das ist einfach eine viel breitere Diskussion. Aber ich finde, man muss natürlich auch realistisch sein. Systemischer und gesellschaftlicher Wandel passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Jedes Mal, wenn so ein Skandal ans Tageslicht gebracht wird, dann zwingt es die alten Machtstrukturen, sich ein bisschen mehr zu öffnen, und es ermutigt auch andere, von ihren Erfahrungen zu sprechen. Das heißt, ich glaube, wir haben noch einen langen Weg, aber der Skandal hilft uns zumindest, das Problem offen anzusprechen.
Wir brauchen einen langen Atem. Vielen Dank, Hannah Winnick, Leiterin des Demokratieprogramms der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Erotische Sehnsüchte, die sind menschlich. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Zurückweisungen waren für Walter von der Vogelweide offenbar die Quelle für Kreativität, Ansporn für die Dichtung. Gegenlieb, ein schönes Beispiel für den Minnesang. Die Angebetete blieb möglicherweise nicht ungerührt, aber unberührt.
Ob ich dir zuwider? Danach frag ich nicht. Ich minne dich. Eins nur beugt mich nieder. Du schaust mir vorbei und über mich. Solltest, lieb, das meiden, denn mit schwerem Leiden trag ich solchen Herzensschaden. Trage mit, ich bin zu hart beladen. Soll's aus Vorsicht kommen, dass du stets blickst über mich hinfort? Tust du's mir zum Frommen, dann erspar ich dir mein Tadelwort. Meide denn mein Auge, falls dir's lieber tauge, blick herab zu meinen Füßen, tief, so tief du kannst, um mich zu grüßen. Wenn ich überschaue alle, die mein Herz mit Lust erbaut, so bleibst nur du, Fraue. Ohne Schmeichelei bekenn ich's laut. Sind sie auch erlesen und von edlem Wesen, angetan mit stolzem Mut oder hochgeboren, du bist gut. Darum dich besinne, Herrin, ob ich dir ergeben sei? Eines Freundes Minne frommt nicht, ist die andre nicht dabei. Minne taugt nicht einsam, freuet nur gemeinsam, so gemeinsam, dass sie dringt, durch zwei Herzen und kein drittes zwingt.
Im mittelhochdeutschen Original wäre es ein bisschen unverständlich gewesen, deswegen die nachgedichtete Version von Richard Zusmann. HR2 Kultur der Tag. Verpfeif dein Schwein, Männer, Macht und Sex. Drehbuchautor Scott Rosenberg war einer derjenigen, der von Weinstein profitierte. Und er schreibt jetzt reuemütig auf Facebook: Er machte unsere Filme, schmiss die größten Partys, nahm uns mit zu den Golden Globes, Privatjets, Stretchlimousinen, Super Bowl, Treffen mit Stars wie Quentin Tarantino, Salman Rushdie, Mick Jagger. Harvey Weinstein verstand sich darauf, jene, die er förderte, mit seiner Macht zu berauschen. Für alle Frauen, die unter Weinstein leiden mussten, sagt Rosenberg, tu es ihm unendlich leid, und ihre Courage, sich jetzt an die Öffentlichkeit zu wenden, vergrößere diese Scham noch. Ich habe nichts gesagt und nichts getan. Harvey war immer wunderbar zu mir, also erntete ich die Früchte und hielt meinen Mund. Also es sind auch Männer, die sehen, dass sich etwas ändern muss und die sich jetzt äußern. Und natürlich viele Frauen, denn Harvey Weinstein ist ja kein exotischer Einzelfall, wir haben es schon gehört. Nein, Harvey Weinstein ist nur einer von vielen, die sexuelle Übergriffe für ihr Recht halten. Und deshalb finden sich auf Twitter derzeit so viele Frauen zusammen, die das nicht mehr hinnehmen wollen.
Angefangen hat alles mit der Nachricht einer kanadischen Journalistin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein ruft Anti Donahue Twitter-Nutzerinnen auf, von ihren Erfahrungen zu berichten.
Wann hast du deinen Harvey Weinstein getroffen? Ich fange an. Ich war eine 17-jährige Schülerin und er bestand darauf, meine Schultern zu massieren, während ich tippte.
Daraufhin melden sich Frauen mit ganz unterschiedlichen Geschichten von sexuellen Übergriffen und Belästigungen. Meist Geschichten, die nicht innerhalb des Hollywood-Geschäfts spielen, sondern zu Hause, auf der Arbeit oder in der Schule.
Mein Howie Weinstein war mein Chemielehrer, der es gewohnt war, zu mir in die Klasse zu kommen, meinen Oberschenkel zu streicheln und seinen Schritt an mich zu drücken. Ich war 13. Mein Howie Weinstein, der Vater der Kinder, auf die ich aufgepasst habe. Er setzte mich auf den Vordersitz und versuchte, mit seinen Händen unter mein Shirt zu kommen.
Ein paar Tage später fordert auch die französische Journalistin Sandra Müller Frauen auf, ihre Erlebnisse mitzuteilen. Hashtag Balance ton porc.
Verpfeif dein Schwein. Erzähle auch du von der sexuellen Belästigung, die du auf deiner Arbeit erlebt hast, und nenne dabei den Namen.
Ein direkter Aufruf, die Männer anzuprangern. Die meisten Tweets bleiben aber anonym.
In der U-Bahn. Ein Mann. 50 Jahre alt, starrte auf meinen Rock und sagte zu einem Jungen neben mir:
In deinem Alter hätte ich sie vergewaltigt. Er lachte. Hashtag Balance ton port.
Noch größere Dimensionen nimmt das Netzphänomen an, als sich Schauspielerin Alyssa Milano, bekannt aus der US-Serie Charmed, zu Wort meldet. Ein Freund von ihr habe sie auf die Idee zu dem Aufruf gebracht, um das Ausmaß des Problems zu zeigen. Mit dem Hashtag MeToo.
Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreibe ich auch als eine Antwort auf diesen Tweet.
Auf ihre Nachricht folgen hunderttausende Reaktionen.
Hashtag MeToo. Weil du nicht eine Straße entlang laufen kannst, ohne dass dir obszöne Dinge zugerufen werden. Wenn du nicht antwortest, wirst du bedroht. Hashtag MeToo. Ich lerne immer noch zu akzeptieren, dass es nicht mein Fehler war.
Auch Männer solidarisieren sich mit dem Hashtag MeToo.
Männer, wir alle haben eine Verantwortung, sexuelle Übergriffe zu beenden. Lasst uns bei unseren Söhnen beginnen. Zeigt ihnen, was es heißt, richtige Männer zu sein. Und Nein heißt Nein.
Der deutsche Hashtag verpfeift dein Schwein stößt im Vergleich dazu auf deutlich weniger Resonanz. Aber auch deutsche Frauen schalten sich in die Debatte ein, wie die Schauspielerin Jasmin Tabatabai. Sie schreibt:
Ich kenne keine Frau, bei der das nicht der Fall ist. Hashtag MeToo.
Annette Rehn über die Hashtags, die derzeit die Frauen und auch Teile der Männerwelt bewegen. Harvey Weinstein, 65 Jahre alt, Anfang der 50er Jahre geboren, in eine Welt, in der Frauen hauptsächlich als schmückendes Beiwerk gesehen wurden, die dem Mann den Rücken freihielten für seine erfolgreiche Karriere. Seitdem hat sich zwar einiges verändert, aber offensichtlich nicht im Kopf von Harvey Weinstein und vielen anderen mächtigen Männern, die davon ausgehen, dass sie durch ihre Machtposition im Grunde schon unwiderstehlich sind. Und wenn die Frauen das anders sehen, dann holt man sich eben mit dem entsprechenden Druck, was man begehrt. Als der Moderator bei einer Oscarverleihung zu den Gewinnerinnen sagte, Glückwunsch, jetzt braucht ihr nicht mehr so zu tun, als ob ihr Harvey Weinstein attraktiv finden würdet, da hat das Publikum sehr gelacht. Und dieses Lachen offenbart im Grunde den ganzen Abgrund, vor dem wir da stehen. Alle haben gewusst, dass Weinstein die jungen, attraktiven Frauen bedrängt und haben es offenbar für normal gehalten. Zwar für widerlich, aber normal. Nach dem Motto, das ist die hässliche Seite der Branche, aber es ist halt so. Professor Margret Lünenborg ist Kommunikationswissenschaftlerin und sie leitet das Margherita von Brentano Zentrum für Geschlechterforschung an der FU Berlin und forscht seit Jahren zu Frauenbildern in Medien und Gesellschaft. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es sind ja bei sexualisierter Gewalt oft die Opfer, die sich schämen und nicht die Täter. Das war im Falle Weinstein auch so. Wie kommt das?
Naja, ich glaube, dass wir in diesem Fall klar sehen können, wie eng Sexualität, sexuelles Agieren und Macht miteinander verbunden sind. Also, dass hier Männer Macht ausüben durch Sexualität und sich auch offenkundig sehr tief im Recht fühlen, diese Macht ausüben zu dürfen. Also Frauen demütigen zu dürfen, über ihre Körper verfügen zu dürfen.
Und die Frauen akzeptieren das dann in gewisser Weise, weil sie sich nicht dagegen wehren?
Na, das würde ich denken, ist in jedem Einzelfall sicherlich nochmal unterschiedlich. Aber das, was Sie selbst genannt haben, also dieses Moment der Beschämung, ist natürlich durchaus damit verbunden, dass Frau es über sich hat ergehen lassen müssen, dass sie nicht in der Lage war, sich dagegen zu wehren. Oder auch, dass sie sich auf dieses, wenn wir es mal fast ironisieren so nennen wollen, dieses Machtspiel, sozusagen im Geschäft bleiben zu wollen, eingelassen hat und es ihren Körper sozusagen so hat missbrauchen lassen.
Harvey Weinstein hat ja angegeben, er sei noch in einer anderen Zeit groß geworden. Wenn wir mal auf die 50er und 60er Jahre gucken, da war die Frau Doktor häufig die Frau des Arztes und nicht etwa die Ärztin. Die Frau, die sich weniger über ihre Leistung, sondern hauptsächlich über ihre Attraktivität definiert. Wie hat sich das in den Medien wiedergespiegelt?
Naja, also dieses so selbstverständlich verfügte Bild von den Männern, die machen und den Frauen, die etwas mit sich machen lassen, das er da artikuliert, referiert natürlich schon auch auf wirklich hierarchische Geschlechterverhältnisse, die wir in den 60er Jahren erheblich extremer noch vorgefunden haben als heute. Und die drücken sich durchaus auch in Medienbildern aus, wo wir immer wieder sozusagen die Handlungsmächtigen, die Kompetenten, die potenten Personen als männliche und die Führungskräfte Fürsorglichen, die Zutragenden, die Kümmernden als weibliche Figuren sehen.
Nun gab es dann Ende der 60er Jahre einen großen Aufschrei dagegen. Was hat sich denn in den letzten 30, 40 Jahren geändert am Frauenbild in den Medien und in der Gesellschaft?
Naja, es ist schwierig, das in einem Atemzug zu nennen. Ich würde sagen, wir haben in medialen Bildern oftmals noch ein Delay gegenüber Modernisierungsprozessen, die in der Gesellschaft stattfinden. Also Medien bilden nie etwas ab, sie stellen eine eigene Wirklichkeit her. Und mit Blick auf Geschlechterbilder, das haben zuletzt Kolleginnen der Uni Rostock nochmal mit Blick auf Sichtbarkeit von Frauen in Film und Fernsehen deutlich gemacht, mit Blick auf Geschlechterverhältnisse sind Medienbilder immer noch delayed. Frauen tauchen sehr viel weniger auf und ab einem bestimmten Alter in fiktionalen Formaten kaum mehr. Also da sehen wir, dass da doch mehr stark männlich konnotierte Wunschbilder als denn gesellschaftliche Verhältnisse unbedingt sichtbar gemacht werden. Gleichwohl hat sich natürlich schon was verändert. Also dieser sozusagen Common Sense des Schweigens, des einfach sozusagen Tolerierens dieser sexualisierten Machtausübung, dieser Common Sense ist offensichtlich gebrochen.
Aber noch nicht endgültig, denn es passiert ja immer noch. Jetzt gucken wir nochmal auf die Rolle der Medien genau in diesem speziellen Fall und auch bei ähnlichen Skandalen. Die hätten ja schon viel früher berichten können. Offenbar gab es da ja schon viele, die das gewusst haben, was Herr Weinstein sich da so alles erlaubt hat, haben sich aber zurückgehalten aus Angst vor Rechtsstreitigkeiten. Wenn wir gucken auf die Medien, skandalisieren die häufig so etwas, nutzen es dann eher für die Auflage und die Quote und weniger für den gesellschaftlichen Wandel?
Interessant ist ja tatsächlich, dass sozusagen derselbe Sachverhalt zu bestimmten Zeitpunkten quasi keinerlei Resonanz erzeugt hat und zu einem anderen Zeitpunkt doch eine beträchtliche, ich will nicht nur sagen Aufregung, sondern mit Recht Empörung und durchaus auch dann Konsequenzen nach sich gezogen hat. Das hat einerseits, glaube ich, schon mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun, also dass diese selbstverständliche Verfügbarkeit über weibliche Körper nicht ungebrochen mehr existiert. Ich denke, wir sehen im Moment auch, dass durch veränderte Medienöffentlichkeiten, also durch Social Media, ganz stark hier durch Twitter, eben andere Formen von Öffentlichkeit entstehen. Also Themen, die nicht durch die Selektion journalistischer Redaktionen gehen, sondern die tatsächlich bottom-up von sehr vielen betroffenen Frauen artikuliert werden und damit eine eigene Öffentlichkeit schaffen, die dann wiederum auch sozusagen rüberspringt in traditionelle Medienöffentlichkeiten. Von daher ist das für mich ein Beispiel dafür, dass durchaus auch ein demokratisches, partizipatorisches Potenzial in diesen Formen medialer Öffentlichkeit steckt. Wir haben das ja schon mehrfach erlebt mit dem Hashtag Aufschrei, mit ausnahmslos, also Artikulation von Frauen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, in denen sie Formen von Alltagssexismus deutlich machen. Ich würde sagen, dass genau dieses Moment der Beschämung, das in dem Moment des Übergriffs da ist und danach da ist, dass das ein Stück durchbrochen wird, indem Sichtbarkeit hergestellt wird und damit das sozusagen peinliche Beschweigen und vergessen wollen durchbrochen wird und dass das auch einen gesellschaftlichen Effekt dann durchaus hat.
Vielen Dank, Professor Margret Lünenborg. Verpfeift dein Schwein, Männer, Macht und Sex. Und es geht auch ganz anders, wie die Liebeslyrik, die der westeuropäische Adel im Mittelalter pflegte, zeigt. Heinrich von Morungen zum Beispiel.
Wunder gewährte, als so in Zerte, ihr lachte der Mund. Ihr Aug, das Blanke, traf nicht im Zanke, mich sehnsüchtig wund. Sie brach ein Gedanke tief in des Herzens Grund. Da wohnt die Gute, so freundlich Gemute, drum bin ich nicht gesund. Wenn ich viel dummer, ihr tu meinen Kummer mit Sange bekannt, so ist es ein Wunder, wie sie mich drückt unter mit Rede gewandt. Wenn ich sie höre sprechen, bin ich Glückes so voll, dass ich da sitze, entblößt ganz an Witze, nicht weiß, was ich soll.
Männer, die ihre Machtposition ausnutzen für sexuelle Übergriffe, die sind kein Problem, was sich auf Hollywood beschränkt. Skandale waren zum Beispiel auch die Sexpartys für VW-Manager oder bei der Hamburg-Mannheimer Versicherung. Die Aufregung darüber ist längst abgeflaut. Vielleicht ist es diesmal anders, weil so viele Prominente beteiligt sind. Thorsten Schweinhardt hat auch 3 prominente Fälle sexueller Übergriffe herausgepickt für uns.
Ich habe eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Da schaue ich hin und wieder schöne Frauen an. Dieses Zitat stammt von Silvio Berlusconi. Beim Anschauen blieb es aber beim ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten nicht. 2010 enthüllte seine damalige Noch-Ehefrau Veronica Lario, was es bei den exklusiven Abendessen ihres Gatten in der Villa Arcore zum Nachtisch gab. Junge Mädchen zum Sex. Plötzlich war ein neues Wort in aller Munde. Bunga Bunga. Für die beteiligten Mädchen gab es anschließend Umschläge mit bis zu 3.000 Euro. Eines der Mädchen war noch minderjährig, Karima El Marouk, genannt Ruby. Förderung von Prostitution, befanden die italienischen Richter in erster Instanz. 7 Jahre Haft und Berufsverbot drohten Berlusconi. Die höheren gerichtlichen Instanzen sprachen Berlusconi doch frei. Er habe nicht gewusst, dass Ruby damals noch minderjährig gewesen sei. Mit einem Freispruch endete auch die Vergewaltigungsaffäre um Dominik Strauss-Kahn. Der Chef des Internationalen Währungsfonds und aussichtsreichster Kandidat auf den Posten des Staatspräsidenten, im Mai 2011 wurde er in den USA festgenommen. Er habe, so der Vorwurf, in einem New Yorker Hotel ein Zimmermädchen sexuell bedrängt und versucht, sie zu vergewaltigen. Nach einem kurzen Zwischenspiel auf der New Yorker Gefängnisinsel und anschließendem Hausarrest durfte Strauss-Kahn die USA aber schon bald wieder verlassen. Die Staatsanwaltschaft sah starke Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers. Die folgende Zivilklage wegen mutmaßlicher Vergewaltigung wird beigelegt, weil sich beide einigen. Medien spekulieren über eine Millionenzahlung an das Zimmermädchen. Seine Karriere rettet das nicht. Von seinem Posten als IWF-Chef trat er noch während seines Haftaufenthalts zurück. In Frankreich warteten dann schon die nächsten Vorwürfe. Eine Schriftstellerin berichtete, Strauss-Kahn sei 2003 über sie hergefallen. Ermittlungen zu angeblichen Verstrickungen ins Bordellgewerbe sorgten für seinen endgültigen politischen Absturz. Da half auch keine späte Reue im Fernsehen.
Ce qui s'est passé, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme.
Das, was passiert ist, war ein Fehler. Gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, meinen Freunden und auch meinem Land gegenüber. Ich habe mein Rendezvous mit den Franzosen verpasst.
Mit Vergewaltigungsvorwürfen aus über 4 Jahrzehnten sieht sich seit 2014 der amerikanische Comedian Bill Cosby konfrontiert. Alles begann mit einem Artikel in der Washington Post, in dem sich eine Frau erinnerte, Cosby habe sie in den 80er Jahren unter Drogen gesetzt und anschließend missbraucht. Weitere Frauen meldeten sich mit ähnlichen Geschichten. Die Anschuldigungen wies Cosby durch seine Anwälte bisher immer als unwahr zurück. Da die meisten Fälle rechtlich verjährt sind, wird bisher nur der Fall einer Frau vor Gericht verhandelt. Im Juni konnte sich die Jury jedoch nicht auf ein eindeutiges Ergebnis einigen. Der Prozess wurde für ungültig erklärt. Nächstes Jahr soll es zu einem erneuten Verfahren kommen. Dann drohen Cosby 10 Jahre Haft.
Wie ist das, wenn Menschen vor Gericht kommen, weil es sexuelle Übergriffe gibt? Darüber spreche ich mit der Fachanwältin für Strafrecht, mit Christine Klemm. Schönen guten Abend, Frau Klemm.
Guten Abend.
Wie gut geschützt sind Frauen denn durch das Strafrecht vor sexuellen Übergriffen?
Naja, man muss sagen, wir haben ja eine ganz große Sexualstrafrechtsreform gerade bekommen im November vergangenen Jahres. Da gibt es nun mehr Schutz, aber es gibt dennoch auch viele Dinge, die sicherlich nicht strafbar sein werden. Und die Frage wird noch sein, wie dieses neue Gesetz umgesetzt wird. Also wir haben neu im Strafgesetzbuch die sexuelle Belästigung, die gab es vorher nicht. Mhm. Und wir haben eine neue Sexualstraftat, die eben dieses Prinzip Nein heißt Nein aufgenommen hat. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt mehr Gewalt, um eine sexuelle Nötigung auszuüben, sondern es reicht quasi, wenn es gegen den Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen ausgeübt werden.
Das ist ja immerhin schon mal was.
Das ist etwas, genau wie es in der Praxis umgesetzt werden wird, das wird sich noch zeigen. Es gibt erst ganz wenige Fälle, die jetzt auch überhaupt erst angeklagt werden. Und es gibt eine starke Gegenbewegung gegen dieses neue Gesetz. Viele finden es viel zu weitgehend. Es gibt Äußerungen, dass dadurch die freie Entfaltung der Sexualität eingeschränkt würde etc. Also Gegenbewegungen, die zu erwarten waren, aber die auch weiterhin zeigen, wie in dieser Gesellschaft auch über sexuelle Übergriffe gesprochen wird und wie das hier verhandelt wird.
Vor welchen Schwierigkeiten stehen Sie in Prozessen, wenn es darum geht zu beweisen, dass eine Form von sexualisierter Gewalt vorliegt?
Naja, wir haben immer das Problem in diesen, oder fast immer das Problem, dass es um sogenannte Aussage gegen Aussagedelikte geht. Das heißt, es gibt meistens keine unabhängigen Zeugen oder Zeuginnen. Es gibt auch häufig keine Beweismittel, die klar aussagen, dass hier ein sexueller Übergriff stattgefunden hat. Also es geht darum, ist die Aussage der betroffenen Person, ist die glaubhaft, folgt das Gericht und die Staatsanwaltschaft den Angaben der Person, die eben angibt, das Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein. Und da muss man sagen, da spielt natürlich die gesamte gesellschaftliche Wertung auch herein. Also es gibt immer noch die Mehr von der falsch anzeigenden Frau.
Das sind, glaube ich, nur 3%, ne?
Nur 3%, die falsch anzeigen. Ja, also es gibt da wenig Untersuchungen zu. Es gibt da immer wieder unglaubliche Zahlen, die kursieren. Also im Umkehrschluss müsste man gucken, welche Betroffenen werden denn verurteilt wegen der falschen Anzeigen, falsche Verdächtigung. Da gibt es sehr, sehr wenige und überhaupt nicht mehr als in allen anderen Deliktsbereichen auch. Gesellschaftlich geht man davon aus, dass also eine Frau nichts Besseres zu tun hätte, als zum Beispiel in einer schwierigen Trennungsphase ihren Ehemann oder Ex-Freund eines Sexualdelikts zu bezichtigen. Gerade Verfahren gegen Vorgesetzte oder gegen andere Menschen, die eben in einer etwas machtvolleren Position als die Betroffene sind, gehen meistens so aus, dass man den Betroffenen keinen Glauben schenkt.
Macht es einen Unterschied, wenn es um einen prominenten Angeklagten geht?
Naja, es macht sicherlich einen Unterschied, weil es so öffentlich verhandelt wird. Ich meine, wenn man jetzt diese ganze Weinstein-Debatte ansieht, dann muss man schon sagen, es muss da ja unglaublich viele Mitwisser auch gegeben haben. Ja, es war ja offenbar ein offenes Geheimnis und jetzt sind die Betroffenen mutig genug, das auszusprechen, was ihnen widerfahren ist. Ich finde, man muss aber auch fragen, warum hat sich denn niemand, der nicht betroffen war, mal dazu geäußert? So, und die Solidarität aufgekündigt zu diesem Menschen oder gesagt, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Das ist offenbar nicht geschehen. Und natürlich spielt es immer eine Rolle auch, wie mächtig eine Person ist. Also spielt eine Rolle dazu, wie die betroffene Person sich überhaupt äußern kann oder es wagen kann, etwas zu sagen oder sich zu wehren oder auch, dass ihr geglaubt wird.
Sie haben das jetzt schon mehrfach angedeutet, dass in der Gesellschaft immer noch eine Atmosphäre herrscht, dass man eher den Frauen nicht glaubt oder denkt, das geht jetzt zu weit, weil es vielleicht die sexuelle Freiheit einschränken könnte. Es sind ja glücklicherweise nicht alle Frauen, die eine Vergewaltigung erlitten haben, aber fast alle haben Erfahrungen mit ungewollten Berührungen, mit anzüglichen Bemerkungen von Männern in stärkerer Position gerne und auch mit gesellschaftlichen Strukturen, die solches Verhalten decken. Haben Sie da auch Erfahrung?
Selbstverständlich. Also ich glaube, ich habe noch keine einzige Frau getroffen, die solche Erfahrungen nicht gemacht hätte. Ich habe das natürlich beruflich dann sehr, weil ich sehr viele Betroffene von sexualisierten Übergriffen vertrete. Ich mache gerade zum Beispiel auch Anhörungen im Rahmen, da geht es um den sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Betroffene. Und ich denke, das hat ein Ausmaß, das in dieser Gesellschaft immer noch nicht wahrgenommen wird. Immer noch nicht wahrgenommen wird, auch was es für diese Gesellschaft bedeutet, dass eben sexuelle Übergriffe zum Alltag gehören.
Sie haben in einem Artikel erwähnt, dass Sie mal auf dem Oktoberfest gearbeitet haben und da so eine eigentlich erschreckende Erfahrung gemacht haben.
Nein, es ist etwas falsch. Ich wollte auf dem Oktoberfest arbeiten in meiner Jugend und da hieß es, na ja, irgendwie, dass man an den Hintern gegriffen wird, das sei normal und das gehörte dazu. So, und da sollte man sich nicht wehren, auch so ein Busengrapschen sei eben, gehörte dazu, wenn man dort als Bedienung tätig sei. Ich denke, solche Dinge sind wirklich Alltag, dass man in der U-Bahn sitzt und einfach mal eine fremde Hand auf dem Oberschenkel hat oder zwischen den Beinen oder mal angegrapscht wird oder also all diese Dinge. Schlimm ist, finde ich, wenn man dann hört und auch immer wieder von Männern hört, na ja, so schlimm ist es ja nicht, das seien ja auch Komplimente etc. Es sind keine Komplimente, sondern es sind
übergriffige Verhaltensweisen, die Frauen unterschiedlich belasten. Ja, natürlich gibt es welche, die sagen, ich konnte damit umgehen. Aber es gibt auch viele, viele Betroffene, die das schwer und auf Dauer belastet.
Und Frauen können gut unterscheiden zwischen einem Kompliment und einem Übergriff. Da können sich die Männer sicher sein. Weinstein hat offenbar mehrere Frauen mit Geld zum Schweigen gebracht. Ist Ihnen das in Deutschland auch schon begegnet bei Fällen sexueller Übergriffe?
Ja, ich glaube, es ist in Deutschland nicht ganz so üblich. Man wehrt sich da eher mit Händen und Füßen erstmal, wenn es einen solchen Vorwurf gibt. Es gibt eher hier diese unglaubliche Bagatellisierung von sexuellen Übergriffen. Und da wir ja bis eben November ein so rückschrittliches Strafgesetzbuch hatten, das ja von sexuellen Übergriffen überhaupt nur dann ausgegangen ist, wenn sie gewalttätig ausgeübt wurden, so oder eben also einen erheblichen Widerstand überwinden mussten, war das bisher auch noch sehr schwer verfolgbar. Jetzt hoffe ich, dass es eben auch eine öffentliche Diskussion darüber gibt, was alles sexuelle Übergriffe sind und was eben auch möglicherweise Schmerzensgeld oder Schadensersatzansprüche nach sich ziehen müsste. Viele Betroffene wollen ja überhaupt gar kein Schmerzensgeld oder Schadensersatz, weil sie das quasi also ekelhaft auch finden oder als Bezahlung empfinden würden. Ich habe viele Betroffene zum Beispiel, die Schmerzensgeld bekommen haben und die das dann einfach gespendet haben. Ich habe aber auch Betroffene, die natürlich ein Schmerzensgeld, das ihnen zusteht, auch annehmen konnten.
Der sexuelle Übergriff, das nehmen wir mit, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und es gibt bei uns den Versuch, das Sexualstrafrecht entsprechend zu reformieren. Die Expertenkommission, da arbeitet auch die Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht Christina Klemm mit. Frau Klemm, ganz herzlichen Dank. Nein heißt Nein, das hat sich wohl noch nicht überall herumgesprochen. Ein Warten auf ein Ja, damit hatte der Minnesänger Heinrich von Morungen kein Problem.
Frau, willst du retten mich, so sieh mich doch ein wenig an. Jedweder Wehr entsage ich, mich selbst will ich verloren haben. Ich bin siech, mein Herz ist wund. Fraue, das hat mir getan mein Auge und dein roter Mund. Fraue, sieh die schwere Last, ehe ich verliere meinen Leib. Wenn du ein Wort nur für mich hast, so wende das, du selig Weib. Du sprichst immer nein, na nein, nein, na nein, na nein, na nein. Das bricht mir noch das Herz entzwein. Magst du doch einmal sprechen ja, 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 ja. Das liegt mir an dem Herzen nah.
Und damit zurück sozusagen auf die Besetzungscouch. Männer, Macht und Sex, HR2 Kultur der Tag. Verpfeif dein Schwein, das ist die deutsche Übersetzung eines französischen Hashtags. Balance ton porc, der gerade sehr viele Frauen dazu animiert, ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung öffentlich zu machen. Marcel Wagner hat den französischen Blick auf das Problem für uns.
Julien Molcou hat ganz offensichtlich beschlossen, ihrem Ärger Luft zu machen.
Ein Fernsehmoderator, dessen Avancen ich zurückgewiesen habe, meinte, du kriegst nie wieder einen Job, du kleine Schlampe. Nie wieder, hast du mich verstanden?
Schreibt die junge Französin auf Twitter. Wer der besagte Moderator war, bleibt offen. Auch wann sich die Geschichte ereignet hat, ist unklar. Aber nun ist sie öffentlich. Gepostet unter dem Hashtag Balance ton porc, verpfeif dein Schwein. Tausende solcher und ähnlicher Anekdoten machen bei Twitter aktuell die Runde. Ausgelöst hat die Welle von Nachrichten Sandra Müller, eine französische Journalistin, die in den USA lebt. Dort habe sie mitbekommen, wie die ganze Gesellschaft über die Weinstein-Affäre geredet habe, erzählt sie dem TV-Sender BFM TV. Ich glaube, in Frankreich haben wir das gleiche Problem. Nicht unbedingt nur in der Filmbranche, sondern etwa auch wir Journalistinnen haben solche Probleme. Deshalb wollte ich darüber reden mit einem Hashtag. Tatsächlich beklagen nicht nur Frauenrechtsorganisationen, dass sexuelle Belästigung in Frankreich zu oft als Kavaliersdelikt gelte. Als in Deutschland etwa ein anrüchiger Spruch des FDP-Politikers Rainer Brüderle einen Aufschrei bei Twitter auslöste, hatte Dominique Strauss-Kahn in Frankreich kurz vorher noch als aussichtsreichster Präsidentschaftskandidat gegolten und das, obwohl es viele Gerüchte über sexuelle Übergriffe um ihn gab. Erst nach einem Vergewaltigungsverdacht in den USA musste Strauss-Kahn als Kandidat schließlich abdanken. Der aktuelle Präsident Emmanuel Macron hatte bereits am Wochenende in der Weinstein-Affäre klare Kante gezeigt. Ich habe ein Verfahren in Gang gesetzt, um ihm die Auszeichnung der Ehrenlegion abzuerkennen. Wenn seine Taten nicht ehrenhaft waren, dann wünsche ich, dass wir daraus die Konsequenzen ziehen. Die First Lady, Brigitte Macron, äußerte sich, wenn auch nur knapp, sogar zum Twitter-Phänomen Balance Tempore. Ich bin froh, dass die Frauen jetzt sprechen. Vielleicht können wir so aus dem Schlechten etwas Gutes machen. Marlène Schiappa, die Staatssekretärin für Gleichstellung, hatte sich ohnehin schon vor der Weinstein-Affäre vorgenommen, stärker gegen ein weiteres verbreitetes Phänomen in Frankreich vorzugehen, die Belästigung auf der Straße. Das müssen wir jetzt unbedingt machen, denn Belästigung auf der Straße ist im Gesetz bis jetzt gar nicht erwähnt. Es gibt die Verführung, die ist einvernehmlich, und den sexuellen Übergriff. Aber wegen Belästigung auf der Straße kann man aktuell niemanden anzeigen. Das soll sich nun schon bald ändern. Viele der Balance-Tempore-Geschichten müssten dann vielleicht nicht mehr auf Twitter, sondern könnten in Zukunft auf der Polizeiwache erzählt werden.
Aus dem Schlechten etwas Gutes machen, das haben wir mehrfach gehört. In Hollywood ist das ja vielleicht eine Möglichkeit. Jedenfalls ist die Liste der Männer, die Frauen benutzen, die sie quasi als Belohnung für ihren Erfolg sehen, immer noch lang. Und es gibt nicht wenige darunter, deren Verhalten Frauen gegenüber mindestens übergriffig und häufig auch strafrechtlich relevant ist, war oder wäre. Die interessante Frage bei solchen Fällen ist ja auch, was ist eigentlich mit dem, was diese Männer geschaffen haben? Im Falle von Harvey Weinstein ist das nicht wenig. Die vielen erfolgreichen Filme passen kaum auf eine Seite. 6 davon wurden mit einem Oscar ausgezeichnet. Seine Sammlung von Golden Globes ist beträchtlich. Erfolgreich war er. Zusammen mit seinem Bruder hat er schon als Student ein kleines Theater betrieben und dort Filmfestivals veranstaltet. Film war sein Leben. Er hat Filme möglich gemacht, hat teilweise auch Drehbücher geschrieben. Also was ist mit diesem Werk? Darüber spreche ich mit dem Literatur- und Medienwissenschaftler Dr. Jochen Hörisch. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wirft so ein Fehlverhalten einen Schatten auf das Werk eines Mannes?
Auf das Werk nicht, auf die Biografie und das Prestige dieses Mannes und auf seinen Ruf. Allemal. Ich glaube, wir machen immer wieder die uns hochgradig irritierende Erfahrung, dass der schöne Spruch, der bei Ihnen in Frankfurt über dem Opernportal steht, dem schönen, wahren, guten, so schön wie falsch ist. Es gibt keinerlei Indizien dafür, empirisch gesehen, dass wir eine Relation haben zwischen dem Schönen, dem Wahren und dem Guten. Das Schöne kann zugleich das absolut Falsche, das Gelogene, zu schön, um wahr zu sein, sein. Und das Schlechte, das Böse, das Krebsgeschwür kann wunderschön aussehen unter dem Elektronenmikroskop. Also es gibt diese Korrelation, nicht, die die alten Griechen als Kallou Kagathi von Kallos, dem Schönen, und Agathos, dem Tugendhaften, dargestellt haben. Mit einem Wort, es können ziemliche Monster sein, die großartige Werke schaffen. Das ist eine schreckliche Erfahrung, aber es ist erfahrungsgesättigte Sätze, die ich da sage.
Spielt es also für die Rezeption eines Werkes überhaupt keine Rolle, welche Persönlichkeit der Autor hatte?
Doch, natürlich gehe ich jetzt ins Kino und sehe einen wunderbaren Film von Roman Polanski und ich möchte mein cineastisches Leben nicht ohne die Filme von Woody Allen oder Roman Polanski verbracht haben. Rosemaries Baby ist und bleibt ein großartiger Film, Tanz der Vampire auch. Alle Filme von Woody Allen sind class of its own. Aber wir wissen eben inzwischen, wie übergriffig, um sehr zurückhaltend zu formulieren, wie pädophil und eben auch pädokriminell diese beiden großartigen Regisseure sind. Sollen wir jetzt die Filme verbieten? Soll ich aufhören, Woody Allen-Filme zu sehen? Also es spricht wirklich sehr vieles dafür, dass Künstler eigentlich noch enthemmter, noch übergriffiger, noch egozentrischer sind, noch weniger kontrolliert. Gerade das macht sie wahrscheinlich ästhetisch so stark, dass sie etwas Laszives, Verbotenes wagen, dass wir uns aus gutem Grunde versagen. Also meine These wäre, dass die moralische Integrität der Künstler noch viel schlechter ist als die der Durchschnittspopulation. Ich bin der Letzte, der mich da hochjubeln will, aber ich würde es in moralischer Hinsicht mit sehr, sehr vielen Künstlern aufnehmen. Leider nicht, was die Qualität der Werke angeht. Da kann ich nicht mithalten.
Also hängt die Kreativität und eine gewisse, nennen wir es mal, soziale Störung irgendwie zusammen? In vielen Fällen, naja, natürlich nicht in allen, ja.
Ich will jetzt einfach mal einen krassen Film nehmen. Verlaine hat seine Frau fast zu Tode geprügelt und er hat auf seinen Liebhaber Rimbaud geschossen. Sollen wir jetzt keine Verlaine-Gedichte mehr interpretieren? Um ein harmloses Beispiel zu nehmen, ich bleibe bei großen Frankfurtern. Goethe hat ein Todesurteil gegenüber einer Kindsmörderin knirschend mitgetragen, aber als geheimer Rat hat er das getan. Sollen wir jetzt sagen, Faust gehört eingestampft und der muss auf den Index? Das kann man wegen Mikrogewalt, die von dem Hintergrund wissen, ausgeht, Schülern nicht mehr zumuten. Es wären ersichtlich absurde Schlussfolgerungen. Oder Bertolt Brecht hatte als guter alter Linker auch ein Ausbeutungsverhältnis zu Frauen. Das schwingt mit, das kann man wissen, auch wenn man nicht Germanist ist. Sollen wir jetzt aufhören, Brechts Werk zu bewundern? Und so könnte man wirklich weitermachen. Ben schmeißt sich an die Nazis ran. Aufhören, Ben zu lesen. Wagner war ein übler Antisemit. Nie wieder Tristan hören und dergleichen mehr. Also ich bleibe bei meiner sehr, sehr scharfen These, dass wir eine Korrelation haben zwischen mäßig, unterdurchschnittlich mäßig ausgeprägter moralischer Integrität haben auf der Künstlerseite und der ästhetischen Produktivität auf der anderen Seite. Das macht das Schöne so gespenstisch zugleich. Das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören.
Sind es also gerade solche Menschen, die besonders tolle Arbeit leisten?
Ja, natürlich hat jede Ausnahme eine Regel und jede Regel eine Ausnahme. Es gibt natürlich auch wunderbar integre Gestalten. Es ist kein Generalverdacht, den wir da äußern dürfen. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine seltsam uns irritierende Erfahrung. Und wir merken, dass unser Bewunderungsbedürfnis häufig so groß ist, dass wir die Überlegung, die ich gerade versucht habe anzureißen, gewissermaßen gar nicht zulassen wollen. Wir alle haben sozusagen den Impuls, die Künstler, die wir ganz besonders bewundern, quasi automatisch auch als großartige Charaktere zu verteidigen. Das sind sie sehr, sehr häufig nicht.
Menschen neigen ja auch in ihren Reaktionen oft zum Extremen. Es gibt jetzt anscheinend auch Bestrebungen in Hollywood, Weinstein, die Oscars abzuerkennen. Wie würden Sie das denn bewerten?
Ja, absolut in Ordnung. Das ist ein Mensch, der wirklich ganz offenbar nach übereinstimmendem Urteil schwer zu ertragende Übergriffe sich geleistet hat in Serie. Dass er als Person ausgezeichnet wird, das kann man wirklich rückgängig machen. Und das ist eben wirklich so, wenn er dann das Ehrenzeichen der Ehrenlegion in Frankreich gekriegt hat, dann kann man ihm das mit Grund abnehmen. Einfach um weiter zu provozieren. Viele bewundern, ich auch, Alice Schwarzer, sie ist eine Steuerbetrügerin, soll sie das Bundesverdienstkreuz abgenommen kriegen. Ich will es einfach nur zur Diskussion stellen. Also man kann das Werk etwa, das mit Emma gezeichnete Werk, bewundern und sagen, die Verdienste sind unsterblich. Es ändert nichts daran, dass wir es da mit einer Frau haben, die eben auch vorbestraft ist. Da haben wir auch mal von weiblicher Seite aus so einen Fall. Also das ist keine geschlechterspezifische Geschichte. Auch Winifred Wagner oder Leni Riefenstahl, das sind zum Teil bemerkenswerte Werke und Filme, die die gemacht haben. Angenehme Charaktere sind das ganz gewiss nicht gewesen.
Also eine ganz klare Trennung. Sehen Sie da zwischen Werk und Person? Das Werk kann man weiterhin toll finden, die Person aber nicht.
Ja, Biografien sind Biografien sind Biografien, Werke sind Werke sind Werke. Mit Walter Benjamin zu argumentieren, Werke sind unableitbar wie Taten. Sie können nicht sagen, wunderbar sensibler Charakter, also ein großartiger Künstler. Bleiben wir wieder mal auf der Männerseite. Picassos Werk ist inkompatibel gut. Er war hinter dem Geld und den Weibern her wie der Teufel hinter den Seelen. Ich sehe nicht ein, dass man sozusagen das Lebensmodell Picasso, auch was sein Verhältnis zu Frauen, die er gewechselt und verstoßen hat wie ein Wilder, dass man das zu einem positiv besetzten Modell machen kann. Picassos aus den Kunstmuseen nehmen wäre, glaube ich, die falsche Konsequenz.
Wir können also weiterhin mit großer Begeisterung in die Museen gehen, in die Kinos und die Literatur lesen, was die Person gemacht haben, ist eine andere Sache, sagt Professor Jochen Hörisch. Ganz herzlichen Dank. Verpfeif dein Schwein. Männer, Macht und Sex. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Das haben wir gehört. Mein Name ist Doris Renk. Einen schönen Abend.